Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Maike Albart.
Herzlich willkommen. Wie sieht es aus bei uns? Wie ist die Stimmung? Sind wir ein gespaltenes Land oder müssen wir einfach nur besser und anders miteinander ins Gespräch kommen? Das wollen wir herausfinden. Schweigen oder streiten? Deutschland 2020, so lautet das Thema unserer Sachbuchsendung, die eigentlich von der Leipziger Buchmesse kommen sollte. Die Messe fällt wegen der Sorge um das Coronavirus aus. Gäste mit neuen Büchern haben wir trotzdem. Kübra Gümüşay, Hans-Joachim Marz und Ulrike Ackermann sind mit dabei und sitzen anderswo im Studio.
Deutschlandfunk Kultur. Buchmesse ist überall.
Wie reden wir miteinander und in welcher Sprache? Kübra Gümüşay ist als Bloggerin und Kolumnistin der Taz bekannt geworden. Sie kommt aus Hamburg, wo sie 1988 geboren wurde und hat die Londoner School of Oriental and African Studies absolviert. Jetzt liegt ihr erstes Buch vor, Sprache und Sein. Sie ist in der Lesart auf Deutschlandfunk Kultur zu Gast und sitzt in Hamburg im Studio. Guten Tag.
Hallo, schönen Tag.
Wie haben Sie Sprache denn als Kind erlebt, Frau Gümüşay? Die Allgegenwart verschiedener Sprachen gab es bei Ihnen, nehme ich an.
Ja, ich glaube, das allererste Mal, als ich mir der Sprache bewusst geworden bin, war ich sehr frustriert, weil ich nicht verstanden worden bin und mich nicht verständigen konnte. Und zwar habe ich zuallererst Türkisch gelernt und konnte sehr, sehr früh lesen und schreiben. Sprache hat eine sehr große Rolle für mich gespielt. Und dann erinnere ich mich an die Vorschulzeit, wo mein ganzes Lesen können und ja, all das Wissen, was ich dann unbedingt natürlich mit meinen Mitmenschen teilen wollte, nicht ankam. Weil sie mich nicht verstanden haben und ich sie auch nur begrenzt verstanden habe. Und an diese Zeit kann ich mich gut erinnern. Das war ein, ja, so eine Art Brückenfunktion, die ich dann plötzlich leisten musste und übersetzen lernen musste.
Haben Sie da denn schon eine Wertung von Sprache auch erlebt?
Damals nicht. Das fing dann aber in den Jahren danach stark an, als immer wieder auf dem Schulhof zu hören war, ja, Türkisch wird hier nicht gesprochen oder ja, explizit das Türkische verboten worden war. Und mit den Jahren etablierte sich dann bei mir als Jugendliche beispielsweise der Glauben, die türkische Sprache sei weniger wert.
Sie operieren ja in Ihrem Buch mit Begriffen, die sich auch darauf beziehen. Sie sprechen von Benannten und Unbenannten. Können Sie das erklären, was Sie damit genau meinen?
Ja, ich schlage vor, Sprache sich wie ein Museum vorzustellen. Also, was ist die Aufgabe eines Museums? Die große, weite Welt da draußen mit Ideen, Konzepten, mit fernen Ländern und nahen Ländern, unterschiedlichen Regionen der Welt, unterschiedlichen Tierarten werden in diesem Museum benannt. Sie bekommen einen Namen und werden dort definiert und ausgestellt. Und in diesem Museum der Sprache gibt es zwei Typen von Menschen. Der erste Typus Mensch in diesem Museum, das sind die Unbenannten. Das sind diejenigen Menschen, die so sehr einer Norm entsprechen, dass es für sie keinen eigenen Namen braucht. Und sie können sich ganz frei durch dieses Museum bewegen und die ganze Welt sozusagen durch diese Sprache in diesem Museum ergründen. Die zweite Kategorie Mensch in diesem Museum, das ist der Typus Benannte. Das sind diejenigen Menschen, die aufgrund irgendeines Faktors von der Norm abweichen und deshalb braucht es einen Namen für sie. Und ihr Name ist ihre Kategorie und die Definition bestimmt die Weitläufigkeit ihrer Kategorie, also ihres Käfigs. Sie sind nicht frei in diesem Museum, sie müssen bezeichnet werden. Das sind dann zum Beispiel sehr enge Kategorien wie der geflüchtete Mann und die Stereotype sind aggressiv, sexistisch, übergriffig, eine Bedrohung. Und das sind aber manchmal weitläufigere Kategorien wie die Powerfrau, die dann halt Klischees hat wie, naja, dass sie nicht so weiblich sei. Und was ich versucht habe, mit Unbenannte und Benannte aufzuzeigen, ist, dass bestimmten Worten eine Perspektive innewohnt und dass bestimmte Menschen in unserer Gesellschaft immer wieder gezwungen sind, sich zu einer Kategorie zu verhalten. Also nicht als Individuen auftreten, die für ihr individuelles Verhalten belangt werden und beurteilt werden, sondern Rechenschaft ablegen müssen für eine gesamte Kategorie, der sie grob zugeordnet werden.
Nun ist es aber so, Sie haben ja einen sehr sprachphilosophischen Titel, Sprache und Sein, da fahren Sie ganz schön schwere Geschütze auf. Ich hatte mir auch ehrlich gesagt erstmal was ganz anderes erwartet, dass Sie ja auch Sprachkritik üben. Aber eine Eigenart der Sprache ist, dass man in Kategorien auch denkt und operiert. Und da scheint es mir doch grundlegend zu sein, auch feststellen zu müssen, dass Normen und Kategorien auch sinnvoll sind. Also, dass wir Zuordnungen treffen. Das ist doch grundlegend, um überhaupt miteinander sprechen zu können.
Ja, da haben Sie recht. Also, wir brauchen diese Kategorien, um uns durch die Welt zu navigieren, um uns über die Welt zu verständigen. Deshalb geht es auch nicht darum zu sagen, nee, wir müssen jetzt alle Kategorien über Bord werfen und quasi in so eine sprachliche Anarchie uns stürzen, sondern es geht viel mehr darum, zu ergründen, weshalb werden bestimmte Kategorien zu Käfigen und wie können wir es hinkriegen, dass Menschen nicht eingekäfigt werden durch eine Zuschreibung, sondern dies einfach nur neutrale oder überhaupt Beschreibungen sind.
Können Sie mal ein Beispiel geben?
Also ein Beispiel, um einmal zu erläutern, wie eine Kategorie zu einem Käfig werden kann, ist, wenn wir den Blick einmal umdrehen. Also wenn wir zum Beispiel von alten weißen Männern sprechen, denen ja pauschale Zuschreibungen jetzt nun gegenwärtig zugeordnet werden, wie zum Beispiel, dass sie rassistisch seien, dass sie privilegiert seien, dass sie ignorant seien, konservativ und viele, viele andere Dinge. Und die Reaktionen darauf zeigen uns, wie einengend es ist, wenn ein Mensch nicht mehr als Individuum auftreten darf, sondern sich zu seiner Kategorie verhalten muss, also beispielsweise nachweisen muss permanent, dass er nicht rassistisch ist, nicht sexistisch ist, nicht konservativ ist oder nicht übermäßig privilegiert ist. Dass diese Reaktionen zeigen, wie einengend diese sprachlichen Zuschreibungen sein können. Wie wir aber nun aus diesen Käfigen Räume machen können, also wie wir Türen einbauen können in die Räume im Museum der Sprache, das fängt an bei einer gewissen Haltungsfrage. Und das ist der Absolutheitsglauben, der an diese Zuschreibung gekoppelt ist. Also der Irrglauben, man hätte einen Menschen abschließend verstanden, weil man diese Person einer Kategorie grob zugeordnet hat. Ah ja, alter weißer Mann, ich weiß jetzt, wer du bist. Ah ja, geflüchteter Mann, ich weiß jetzt, wer du bist. Ah ja, ostdeutsche Frau, ich weiß jetzt, wer du bist. Also diese Haltung von nicht mehr Nuancen zulassen, nicht mehr Komplexität zulassen, nicht mehr auch die Ambiguität zulassen.
Ja, ich denke, das ist alles sehr überzeugend, wie Sie das darstellen. Aber es gibt natürlich dann auch extreme Entwicklungen oder zumindest die Gefahr einer extremen Entwicklung, wenn sich zum Beispiel eine Art Opfernarrativ zu sehr etabliert. Wenn man sich immer nur so versteht und diesen Käfig nicht selber durchbricht oder darauf aufmerksam macht, indem man einen anderen Sprachgebrauch auch selber etabliert, dann kann man sich immer wieder zurückziehen auf diese Kränkung und kann sagen, ihr versteht mich nicht, weil ihr mich wahrnehmt, zum Beispiel als geflüchtete muslimische Frau. Oder ihr versteht mich nicht, weil ich als westliche Frau auf ein bestimmtes Klischee festgelegt werde. Also es ginge doch darum, das zu durchbrechen. Genau. Sehen Sie die Gefahr nicht, dass wenn Sie verlangen, dass auf eine bestimmte Art und Weise gesprochen wird und dass jemand, der dann zum Beispiel nicht von SchriftstellerInnen spricht, schon gar nicht mehr ernst genommen wird, weil er nicht die richtige Sprache verwendet, dann gibt es keine Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen.
Ja, ich sehe, dass diese Art von Diskurs natürlich herrscht. Aber was ich im Buch probiere, ist ja nicht mit einem erhobenen Zeigefinger diese Themen zu besprechen, sondern gemeinsam mit den Menschen, die dieses Buch lesen, die sprachliche Architektur zu ertasten, zu ergründen und ein paar Schritte zurücktreten und zu schauen, sind wir einverstanden mit der Art und Weise, wie Sprache unser Denken formt und verändert und diese Herausforderung als gemeinsame Herausforderung zu sehen und nicht in einem anklagenden Ton, ihr seid die Bösen und ihr habt jetzt bitte das zu ändern, sondern das gerechte, gleichberechtigte und friedliche, respektvolle Zusammenleben als Gemeinschaftsaufgabe zu sehen. Und für mich war das eine große Bereicherung, zum Beispiel von James Baldwin zu lernen, der ein afroamerikanischer Schriftsteller war, der im sprachlichen Exil und überhaupt im Exil in Frankreich gelebt hat in den 60er Jahren, der sich genau mit dieser Frage befasst hat. Das heißt, der Herausforderung, dass seine Erfahrung, sein Leben im Englischen nicht Platz fand und er sich darin nicht wieder sah und hat dann gesagt, ja, das kann natürlich das Problem und die Schuld der Sprache sein, aber es kann auch meine Schuld sein, weil ich habe die Verantwortung, aber auch die Möglichkeit, meine Erfahrung in die Sprache hineinzutragen.
Also, und James Baldwin hat sich bezogen auf die literarische Tradition und zwar auch auf die weiße und die schwarze, also auf beides. Ich will noch mal ein bisschen klarer machen, was ich meinte. Sie plädieren für dieses menschlichere, freie Sprechen. Das ist sicherlich zentral. Aber wenn jetzt zum Beispiel Identitäts Politik in der Sprache an Gewicht gewinnt oder Überhand nimmt, dann könnte das ja neue Barrieren erzeugen, wie zum Beispiel bei diesen Triggerwarnungen, die es gibt in den USA, wenn gesagt wird, in diesen Büchern werden Frauen misshandelt und das müssen Sie bedenken, wenn Sie das lesen.
Also mir geht es primär eigentlich darum, den Menschen, die das Buch lesen, die Augen dafür zu öffnen, wie viel in unserer Sprache nicht Platz findet und wie bestimmten Worten auch eine Perspektive innewohnt, die auch eine gewaltvolle Perspektive sein kann. Also wenn man beispielsweise immer wieder auf Wörtern beharrt, die eigentlich uns dazu zwingen, durch eine blutige Geschichte auf eine Menschengruppe zu schauen.
Was meinen Sie da zum Beispiel?
Also vielleicht ein aktuelles Wort wäre Gutmensch. Wen bezeichnen wir als Gutmenschen? Das sind eigentlich eine sehr breite, heterogene Masse an Menschen, die konservativ und liberal und reich und arm und unterschiedlichste Menschen sein können, die aber alle vereint sind in ihrem vielleicht humanistischen Weltbild oder in einem Punkt, nämlich, dass man Menschen in Not hilft. Und all diese Menschen wurden dann in den vergangenen Jahren als Gutmenschen bezeichnet, wurden also einer Kategorie zugeordnet. Und die Frage ist bei einem solchen Wort, wer spricht dieses Wort? Durch welche Augen schauen wir auf all diese Menschen? Das ist das eine. Und das zweite ist, was passiert mit all den Menschen, wenn sie so bezeichnet werden? Ihnen werden bestimmte pauschale Zuschreibungen angehängt, wie realitätsfern, gutgläubig, naiv und linksgrün versifft etc. etc. Und was machen Menschen? Sie verhalten sich dazu, also versuchen zu beweisen, dass sie natürlich nicht gutgläubig und naiv sind und legen eine besondere Härte an den Tag, weil sie nicht nochmal als Gutmenschen betitelt werden wollen. Dieses ist ein schönes Beispiel, um aufzuzeigen, dass bestimmten Worten eine Perspektive innewohnt. Das heißt, in dem Fall schauen wir auf diese heterogene Masse von Menschen durch die Augen von solchen, die anscheinend nicht den Impuls haben, Menschen in Not zu helfen. Und wenn wir dieses Bewusstsein für Sprache entwickeln, also wie mächtig Sprache sein kann, wie Sprache uns ermöglichen kann, Dinge wahrzunehmen und zu sehen, aber auch verhindern kann, Dinge zu sehen, dann finde ich, entwickeln wir einen bewussteren Umgang damit. Und auch um das vielleicht mal klarzustellen, mir geht es nicht darum zu sagen, das ist die politisch korrekte Herangehensweise und so müssen jetzt alle sprechen und wer jetzt nicht so spricht, ist ein schlechter Mensch. Mhm. Sondern es geht mir vielmehr darum, ein Bewusstsein für die Architektur unserer Sprache zu entwickeln, wie mächtig Sprache ist, um dann einen konstruktiven Umgang damit zu finden. Ich möchte keine Antworten vorgeben, aber ich finde, dass die Suche nach diesen Antworten eine Verantwortung für uns alle ist.
Sprache prägt das Bewusstsein, das ist ganz klar. Sie plädieren ja für ein freies Sprechen. Wann gelingt das?
Freies Sprechen ist dann möglich, wenn wir einander Entwicklung zugestehen, Raum für Fehler schaffen und Fehler als Gewinn für alle sehen und wenn wir im Bewusstsein für die eigene Fehlbarkeit, aber auch die Macht, die unseren Möglichkeiten innewohnt, begreifen.
Vielen Dank, Kübra Gümüşay. Wir diskutierten über das neue Buch von Kübra Gümüşay, Sprache und Sein, erschienen bei Hansa Berlin, 206 Seiten für 18 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Der innere Zustand Deutschlands steht im Mittelpunkt und da liegt es nahe, auch einen Psychoanalytiker mit einzubeziehen. Den Begriff des Gefühlsstaus hat Hans-Joachim Marz in seinen Büchern geprägt. Jetzt gibt es einen neuen Band des Psychoanalytikers aus Halle, Das gespaltene Land heißt er. Hans-Joachim Marz, guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Worin sehen Sie denn die Spaltung, Herr Marz?
Ja, man kann erstmal sagen, vielfältige Spaltung, wieder oder erneut Ost und West oder Arm und Reich, alt und jung, Mann und Frau weiterhin oder wieder und politisch dann natürlich AfD und Grüne, die sich so am meisten gegenüberstehen, aber auch in der Entwicklung, in der Zukunft, das, was wir die Globalisten nennen und auf der anderen Seite die Traditionalisten. Also es sind vielfältige Spaltungen, die eben leider zunehmend feindselig werden.
Und woher kommt das?
Ja, Spaltung ist aus psychoanalytischer Sicht ein primitiver Abwehrvorgang. Das heißt, man will bestimmte schmerzliche, bittere Wahrheiten nicht wahrnehmen und spaltet dann in ein Entweder-Oder. Also entweder schwarz oder weiß, entweder gut oder schlecht. Und meistens dann auch in der Projektion, dass man sich selbst auf eine Seite stellt. Also meinetwegen, ich bin jetzt der Gute, ich bin richtig und die anderen sind die Falschen, sind die Bösen. Und damit wird im Grunde genommen der Austausch, der Diskurs, die demokratische Basis zerstört, weil man dann nicht mehr bereit ist, auch eigene Fehler zu sehen oder die vom Gegner, den man eben für den Bösen, für den Falschen erklärt, eben da auch richtige oder bittere Wahrheiten erkennen zu wollen.
Das leuchtet mir alles sehr ein. Man muss miteinander ins Gespräch kommen. Ich lese jetzt aber in Ihrem Buch Formulierungen, die zum Beispiel lauten: Willkommenskultur als humanitärer Selbstbetrug. Ist das nicht auch eine Spaltung, die Sie dann vornehmen, nämlich in Gut und Böse, die Sie selber mitmachen in Ihrem Buch?
Nein, ich beschreibe etwas und ich nenne die Spaltung, die zwischen Willkommenskultur auf der einen Seite und der Ablehnung, meinetwegen Fremdenfeindlichkeit oder so, auf der anderen Seite. Dort liegt die Spaltung und was ich dann gemäß praktisch meines Ansatzes bemüht bin aufzuzeigen, dass man nicht sagen kann, die einen sind besser als die anderen. Die Spaltung beinhaltet eine Abwehr auf beiden Seiten, meinetwegen die Willkommenskultur. Da gibt es verdrängte, verleugnete Probleme, die man jetzt durch betont gute Taten beschwichtigen will. Und auf der anderen Seite, wenn man feindselig ist, gibt es eben auch innerseelische oder soziale Spannungen, die man verleugnet und jetzt auf einen Feind projiziert, auf ein Feindbild projiziert. Das heißt, es sind psychodynamisch vergleichbare Mechanismen, sodass es gut ist und richtig ist, nicht zu sagen, die einen sind die Besseren und die anderen sind die Schlechteren, sondern beide Seiten vertreten Wahrheiten oder Realitäten, manchmal auch eben schwierige, bittere Realitäten und sind einseitig und irren sich auch.
Wenn ich Ihr Buch richtig gelesen habe, Herr Marz, dann stoße ich aber immer wieder auf Zuschreibungen. Also das sind jetzt wirklich Äußerungen von Ihnen. Wenn Sie zum Beispiel sagen, dass es eine Unfähigkeit gibt, ich zitiere, Asyl und Migration realitätsgerecht zu begrenzen, zu kontrollieren und zu regulieren. Eine neutrale Formulierung, die dann auch dieses spaltende Element auf beiden Seiten erkennen kann, wäre doch, die Migrationsfrage ist nicht geklärt. Sie schieben doch diese Normopathie immer einer Seite zu. Da schüren Sie doch Ängste.
Naja, die Ängste sind, die schüre ich nicht. Ich versuche die Ängste zu ergründen, zu beschreiben. Und Unfähigkeit heißt für mich, eben im Sinne der Spaltung, nehmen wir die offizielle Migrationspolitik. Wer dagegen kritisiert oder sagt, das und das sind Gefahren, die dürfen nicht übersehen werden, der wird abgewertet, der wird diffamiert und so. Das versuche ich zu beschreiben, dass dieser Mechanismus, dass man wieder sagt, nur das eine ist richtig und jede Kritik ist verdammenswert, ist falsch, das macht im Grunde genommen die Spannung im Land aus und damit wird die Demokratie gefährdet, wenn man nicht mehr alle Meinungen als ja, diskussionswürdig betrachtet.
Ja, da kann ich mitgehen. Sie klingen jetzt auch, so wie es ja Ihr Beruf auch ist, sehr ausgleichend, Hans-Joachim Marz. Das finde ich sehr sympathisch. Aber auf der anderen Seite verfalle ich in Angst und Schrecken, wenn ich dann bestimmte Formulierungen bei Ihnen finde. Ich nenne noch mal eine. Der Nationalsozialismus ist am rassistischen Massenwahn gescheitert.
Ja.
Warum wählen Sie so eine Formulierung? Das ist doch etwas, was die Verhältnisse total verkennt. Also der Nationalsozialismus, der war Massenwahn und ist nicht daran gescheitert.
Ja, das verstehe ich jetzt nicht. Der Rassenwahn hat dazu geführt, dass sich ein Großteil der Deutschen überlegen, eben als Herrenrasse verstanden hat und andere unterdrücken wollte, vernichten wollte. Also der Rassenwahn hat im Grunde genommen einen Krieg angezettelt, die Judenvernichtung ermöglicht. Und daran, an dieser Überheblichkeit, an diesem Wahn, ist der Nationalsozialismus gescheitert.
Ja. Der Wahn ist der Nationalsozialismus, der ist antisemitisch, antidemokratisch, hat diesen Zivilisationsbruch provoziert, erzeugt. Das ist ihm inne. Aber ich nehme noch mal einen anderen Punkt. Sie sagen zum Beispiel auch einmal, dass die deutschen Mitläufer, dass sie sie so einschätzen, dass sie zum Islam konvertieren würden, mit wehenden Fahnen. Das kann ich einfach nicht glauben, dass sie so etwas, gerade als Psychoanalytiker, der doch auch immer sehen muss, dass bei diesen Projektionen etwas Eigenes drinsteckt, dass sie so etwas schreiben. Das verstehe ich nicht.
Also Mitläufer gibt es zu allen Zeiten und in allen Gesellschaften. Und weshalb ich das so anprangere, ich habe mich mit den Mittätern, mit den Mitläufern des Dritten Reiches befasst und mich sehr verwundert, dass ein Großteil der ehemaligen Nazis die Bundesrepublik mit aufgebaut haben am Anfang oder in der DDR gelebt, die Mitläufer, die Mittäter des DDR-Sozialismus ohne große Schwierigkeiten nach der Vereinigung Deutschlands eben auch die Stasi, die Funktionäre in den westdeutschen Apparat, zu Managern oder so mutierten. Also diese Tatsache, dass es möglich ist, dass Menschen von einem Tag zum anderen eine andere Gesinnung, nicht nur eine andere, sondern die gegensätzliche, die noch einen Tag vorher die größte Feindschaft begründet hat. Wie ist das möglich? Das ist ein Phänomen, einen Moment noch, das ich versuche psychodynamisch zu ergründen. Was sind das für Menschen? Und das ist eine große Zahl. Mitläufer sind immer eine große Zahl in einer Bevölkerung. Was ist mit deren psychosozialer Situation, dass so etwas überhaupt möglich ist?
Und wie kommen Sie dann dazu zu sagen, dass ein Großteil dieser Deutschen zum Islam konvertieren würde?
Na, aus der Erfahrung. Also Mitläufer sind Menschen, die praktisch ihre Gesinnung, ihre Einstellung eben nach dem Winde, nach der Fahne, die weht, richten. Das ist ja genau praktisch das Problem, dass sie eben aufgrund ihrer seelischen Konstellation keine stabile Identität haben, sondern abhängig geblieben sind von dem, was eben politisch korrekt ist oder gefordert ist. Und es ist jetzt nur ein Gedankenspiel, das pointiert dieses Mitläufersyndrom versucht zu beschreiben. Sollte es so sein, dass der politische Islam an Einfluss und Macht gewinnt, auch in Europa, dann schätze ich das so ein, dass viele Menschen sehr schnell sich wieder als Mitläufer andienen werden.
Ich greife noch mal einen anderen Punkt auf. Sie nennen sehr häufig, dass es eine schweigende Mehrheit gäbe. Aber mir scheint, dass es doch auch eine sehr laute Minderheit gibt.
Das mag sein, aber die Minderheiten sind ja dann meistens nicht so politisch wirksam wie die Mehrheiten. Und mit schweigender Mehrheit meine ich, und das erlebe ich hier hautnah, eben auch als ehemaliger DDR-Bürger, und ich sehe hier, was im Osten die Menschen denken und sagen, nämlich das, dass man ohne wesentliche Belehrungen bis Bedrohungen nicht mehr wagt, alles zu sagen. Man erinnert sich, das gab es schon zu DDR-Zeiten, dass man ausgewählt hat, was man privat im engsten Kreis nur noch sagt und was man dann öffentlicher von sich preisgibt. Und dass diese Situation sich überhaupt hat so wieder zuspitzen können, das ist für mich und andere hier auch ein Riesenerschrecken. Hätte man nie mehr geglaubt, dass sich in einer demokratischen Gesellschaft so etwas entwickeln kann, dass man vorsichtig sein muss mit dem, was man sagt.
Ja, Herr Marz, die AfD ist eine Partei, die im Bundestag sitzt, die im Parlament ist. Es gibt sehr viele, die sich zu Wort melden, auch mit sehr aggressiven Wortmeldungen. Und da würde ich doch annehmen, dass Sie als Psychoanalytiker, ich habe die größte Wertschätzung für die Psychoanalyse und würde gerade darauf setzen wollen, dass man mit diesen Mechanismen, wie Sie sie ja auch beschrieben haben, umgehen kann. Da geht es doch eigentlich um die Beherrschung der Triebe und darum, mit diesem Bösen oder mit Aggression und Wut zurechtzukommen. Und mir kommt es dann so vor, wenn ich Ihr Buch lese, dass Sie für diese aggressiven Emotionen, auch für Ausgrenzung, für Antipluralismus, für Hass, ein sehr großes Verständnis aufbringen.
Natürlich muss ich das. Das sind nur Symptome und Symptome von Fehlentwicklungen. Und wenn sich das zuspitzt in einem Land, dann stimmt etwas mit der Situation in diesem Land nicht mehr. Und das ist doch mein tägliches Brot, dass ich versuche, Symptome zu verstehen und zu analysieren. Und die AfD wird allgemein und zunehmend verteufelt und dämonisiert. Jetzt sind es schon alles Faschisten und so weiter. Das halte ich für einen sehr großen politischen Fehler, weil man im Grunde genommen dann nur jemanden abwertet, statt sich hinzusetzen und sagen, okay, was sind deren Positionen, wie sind die motiviert, was sind die Inhalte, was stimmt daran oder was ist falsch, was kann man widerlegen, wo muss man zustimmen. Das würde die AfD sehr schnell begrenzen oder entzaubern, aber dass dieser Fehler gemacht wird, und das sind ja immerhin hier im Osten zumindest ein Viertel aller Wähler. Also verstehen Sie, wenn man so ausgrenzend gegen einen großen Teil der Bevölkerung vorgeht, ja, was ist da los in diesem Land, dass man bestimmte Realitäten nicht mehr diskutieren will?
Nur noch ein Punkt zu der AfD, weil Sie sagten, dass die verteufelt wird. Sie sprechen da auch immer von Andersdenkenden und da habe ich auch ein Problem. Es kann doch nicht sein, dass man sagt Andersdenkende und dann ist die Frage anders als wer. Also wenn es rechtsradikale Positionen gibt, der Verfassungsschutz hat sich jetzt ja gerade dazu geäußert, dann muss man die doch auch als solche benennen. Sonst kommen wir in diesem Land überhaupt nicht voran.
Natürlich, das sind Andersdenkende. Ob nun rechtsradikal oder linksradikal oder islamistisch oder sonst etwas oder fundamentalistisch, christlich oder so. Also wenn es in einer Gesellschaft zunimmt, dass es Andersdenkende gibt in allen Richtungen, ja, dann muss man doch sich fragen, was ist mit dieser Gesellschaft los? Was sind das für Symptome? Und mein Bestreben liegt darin, dass man eben den Andersdenkenden würdigt, dass man ihn respektiert, egal wie er denkt, ob er rechtsradikal oder linksradikal ist. Die müssen verdammt werden und die müssen ausgegrenzt werden. Das ist doch genau der Grund für die Verschlimmerung. Wenn es so wäre, dass wir eine zunehmende Radikalisierung haben, dann müssen wir uns doch fragen, wieso? Das sind doch die Menschen unserer Gesellschaft, die Kinder von unseren Verhältnissen sozusagen. Dann stehen doch die Verhältnisse kritisch zur Debatte und nicht die Menschen, die jetzt irgendwas Extremistisches denken oder tun. Die sind dann auch zwar Täter, aber zunächst auch Opfer von Verhältnissen, die sie dahin getrieben haben. Das ist doch das Thema.
Vielen Dank, Hans-Joachim Marz. Ja. Wir diskutierten über das Buch von Hans-Joachim Marz, Das gespaltene Land, ein Psychogramm. Es liegt vor bei CH Beck, 218 Seiten, kosten 16,95 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Gesellschaftliche Spaltung und wie man ihr entgegentreten kann, beschäftigt uns heute Vormittag in der Lesart. Ulrike Ackermann ist Professorin für Politikwissenschaften, Autorin, Begründerin des John Stuart Mill Instituts für Freiheitsforschung in Heidelberg, das sie auch leitet. Ihr neues Buch heißt Das Schweigen der Mitte – Wege aus der Polarisierungsfalle. Sie ist jetzt am Telefon zu Gast. Guten Tag.
Ich grüße Sie.
Frau Ackermann, fangen wir mal an mit einer gesellschaftspolitischen Zustandsbeschreibung. Das haben Sie ja als Sozialwissenschaftlerin, denke ich, besonders im Blick. In was für einem Land leben wir überhaupt?
Wir leben im Moment in einem Land, unabhängig von der Corona-Krise, das um seinen Zusammenhalt ringt. Das debattiert, wie versteht es sich selbst, wie ist die Zukunft. Und was kommt an Krisen auf uns zu? In welcher Weise haben wir Krisen erfolgreich bewältigt oder nicht? Und darüber existieren sehr unterschiedliche Meinungen in diesem Land, die sich auch in Debatten und Lagern, Gesinnungslagern niederschlagen.
Wie erklären Sie sich denn diese zunehmende Polarisierung, die Sie ja auch in Ihrem Titel benennen?
Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Also einmal, auf einer gesellschaftlichen Ebene haben wir es mit Verwerfungen zu tun, die möglicherweise auch politisch nicht so eingepreist waren und beachtet worden sind in ihren Folgewirkungen, wie es hätte nötig sein sollen. Das sind Folgeerscheinungen der Digitalisierung, der Globalisierung, aber es sind vor allen Dingen ein Auseinanderdriften zwischen Stadt und Land. Das ist ja nicht nur ein deutsches Problem, das haben wir in anderen europäischen Ländern und besonders in den USA auch. Also gesellschaftliche Verschiebungen, Verwerfungen, ein Entstehen einer neuen Mittelschicht, das Abschmelzen einer alten Mittelschicht, derjenigen, die immer noch früher ein Aufstiegsversprechen in ihrer Generation an ihre Kinder weitergeben konnten. Und da hat sich in einigen Teilen der Bevölkerung eher eine Depression breit gemacht. Das ist also die gesellschaftliche Ebene. Und die spiegelt sich natürlich wieder auf der politischen Ebene. Mhm. Und was wir seit einigen Jahren leider beobachten, ist, dass die Kluft zwischen Bevölkerung und politischer Klasse, und zur politischen Klasse gehören natürlich die klassischen alten Volksparteien, dass diese Kluft zwischen Bevölkerung und politischer Klasse immer breiter geworden ist. Und das ist natürlich für die Demokratie und den Zusammenhalt eines Landes ein großes Problem.
Es gibt aber ja auch Gegenbeispiele. Ich war gerade in Baden-Württemberg, weil Sie ja sagen, die Mitte sei nicht besetzt. Und da fiel mir auf, es gibt dieses Buch, Sie nennen es auch in Ihrem Band von Winfried Kretschmann, dem Ministerpräsidenten, eine neue Idee des Konservativen lautet da der Titel. Das wäre ja eigentlich eine Gegenbewegung und dort wird auch diese Politik des Gehörtwerdens praktiziert. Also da werden diese Verwerfungen ja gerade aufgenommen und es wird versucht, dagegen zu steuern. Das ist doch dann eine gute Initiative.
Das ist natürlich auch von Kretschmann sehr, sehr geschickt. Der neue Konservatismus, in gewisser Weise auch der alte Konservatismus der Grünen, und er profiliert sich als Landesvater sehr erfolgreich, indem er grüne Bewahrungselemente, Nachhaltigkeit einerseits, auf der anderen Seite das Achten auf die Natur, nachhaltiges Wirtschaften, aber gleichermaßen alle mitnehmen und nicht nur bürgerliche Kreise und junge urbane Eliten in den Städten, sondern das Land mit zu integrieren. Das macht Kretschmann sehr geschickt. Das ist ja auch interessant, dass mit solchen Ansätzen die Grünen im Moment gerade auch in den urbanen Milieus, aber eben auch zum Teil auf dem Land punkten können. In Ostdeutschland ist das nicht der Fall. Da punkten die AfD und die Linke. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, wie wir in Thüringen und besonders in Erfurt beobachten können. Also da ist es so, dass die alten Volksparteien eben überhaupt nicht mehr reüssiert haben und eine Mehrheit von den radikalen Rändern zustande gekommen ist und bürgerliche Regierungen da überhaupt nicht mehr möglich sind.
Aber hat das nicht andere Gründe, historische Gründe, die damit zusammenhängen, dass bestimmte Prozesse, gesellschaftliche Prozesse, die Sie ja auch beleuchten in Ihrem Buch, einfach nicht stattgefunden haben in den ostdeutschen Bundesländern? Wie könnte man da so einer neuen Politisierung und auch der vielleicht wieder lebendigeren Gestaltung von Institutionen, das ist ja nach meinem Eindruck auch etwas, das Ihnen vorschwebt, wie könnte man das forcieren?
Naja, indem tatsächlich eine lebendige Auseinandersetzung auch über die Vergangenheit stattfinden muss. Also Ostdeutschland, das darf man nicht vergessen, dieser Teil des Landes hat zwei Diktaturen erlebt, die nationalsozialistische und die SED-Diktatur, und hat im Prinzip beide Diktaturen nicht wirklich verarbeitet. Gerade in Ostdeutschland ist der Antifaschismus SED-Staatsdoktrin gewesen. Es ist ein völlig künstlicher Antifaschismus gewesen, in dem die Täter, die nationalsozialistischen Täter sozusagen, immer nur in der Vorstellung im Westen waren. Im Osten waren nur die verfolgten Kommunisten. Und das ist natürlich überhaupt keine Aufarbeitung dessen gewesen, was die nationalsozialistische Gewaltherrschaft angerichtet hat. Also auch im Bewusstsein der Bevölkerung, das war ja hier in Westdeutschland anders, dass auch im Zuge von 68, aber auch davor, auch wenn es eine Zeit lang gedauert hat, tatsächlich eine Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Diktatur stattfinden konnte, eben in offener Auseinandersetzung. Und das ist in der kommunistischen Diktatur natürlich nicht möglich gewesen. Das rächt sich. Und die Aufarbeitung der SED-Herrschaft, die fand natürlich auch nur sehr, sehr begrenzt statt. Wenn Sie sich anschauen, dass die Nachfolgepartei der SED immer noch Protagonisten in ihren Reihen hat, die verantwortlich sind für Taten in diesem Unrechtsregime, das ist natürlich skandalös.
Nun ist aber die AfD ja eine Partei. Sie haben ein Kapitel über gesellschaftliche Spaltungen, die das noch viel stärker zu forcieren scheint. Was ist denn die Gefahr bei Identitätspolitik? Warum ist die so gefährlich?
Naja, die AfD konnte in den ostdeutschen Ländern sehr gut genau anknüpfen daran, an das, was die Linke seit vielen Jahren betreibt, nämlich, dass die Ostdeutschen eigentlich ein Opferkollektiv sind, die von den Westdeutschen kolonialisiert worden sind, überrannt worden sind, beraubt ihrer ostdeutschen Identität. Und damit hat die Linke immer gespielt und damit konnte sie auch reüssieren. Und die AfD setzt sich genau darauf, greift das genau auf und hat damit jetzt weiterhin Erfolg, zumal es ja auch Schnittmengen in bestimmten Forderungen gibt zwischen Rechten und Linken, was die Zweifel an der sozialen Marktwirtschaft anlangt, Kapitalismuskritik, Putin-Verehrung, die Skepsis gegenüber dem Prinzip der Repräsentation, also der parlamentarischen repräsentativen Demokratie und dort eher also die unmittelbare Volksherrschaft propagiert wird, auch von Teilen der Linken. Also da gibt es Schnittmengen und das ist natürlich ein Riesenproblem und darauf haben die bürgerlichen Parteien viel zu spät reagiert und nicht sozusagen die Prinzipien der parlamentarischen Demokratie stark gemacht.
Für Sie, Frau Ackermann, ist ja Ralf Dahrendorf ein Vorbild. Welches wäre denn in so einer gesellschaftlichen Lage die Rolle der Intellektuellen?
Naja, also es ist auffällig, dass das hängt natürlich insgesamt mit dem Strukturwandel der Öffentlichkeit auch im Zuge der digitalen Revolution zusammen, dass die Intellektuellen ihr früheres Deutungsmonopol doch auch über Jahrzehnte eingebüßt haben. Aber auffällig ist, dass in großen gesellschaftlichen Debatten intellektuelle Stimmen immer weniger werden, beziehungsweise dass da auch ganz schnell die Gefahr besteht, dass diese Polarisierung auch auf der Ebene der gesellschaftlichen Debatten sich natürlich fortsetzt. Das heißt, ganz schnell das eine Gesinnungslager dem anderen Gesinnungslager Verrat an der Demokratie und Ähnliches vorwirft. Ein Riesenproblem ist die Moralisierung in diesen Debatten und da spielen natürlich auch Intellektuelle eine Rolle. So, und da schaukeln sich dann diese, im Rahmen dieser Polarisierungsdynamik schaukeln sich die Debatten nicht im Sinne der inhaltlichen Lösung, sondern im Sinne von Polemik und Polarisierung hoch. Was wünschenswert wäre, wären natürlich Intellektuelle, die nicht zuletzt auch an den Hochschulen, da haben wir ja auch das Problem der Einschränkung der Meinungsfreiheit, beziehungsweise dass die Meinungsfreiheit auch unter Druck gerät, wenn Redeverbote ausgesprochen werden, Auftrittsverbote, dass gerade Intellektuelle auch aus den Hochschulen heraus für die Universalität der Menschenrechte sich stark machen, vor allen Dingen für die Meinungsfreiheit sich stark machen, für Diskurse, für offene Debatten, weil Skepsis in Fragestellungen, das sind alles Werte, die wir der Aufklärung ja verdanken. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, dass auch die Meinungsfreiheit unter Druck gerät und viel zu wenig Leute diese verteidigen.
Aber es gibt doch eine ganze Reihe von Intellektuellen, die sich in unserer Presse, in den Radiosendern immer wieder zu Wort melden. Also ich will jetzt nur nennen Armin Nasseh oder Herfried Münkler oder Navid Kermani oder Benedikt Savoy, da scheint mir doch schon eine ganze Reihe von Vertretern vorhanden zu sein, die sich äußern. Ich möchte noch mal auf was zurückkommen, Ulrike Ackermann, was Sie in Ihrem Untertitel sagen, nämlich Wege aus der Polarisierungsfalle. Das, was ich jetzt gehört habe, war doch eher alles eine Beschreibung der Probleme. Ich würde mir jetzt so eine Handreichung wünschen oder so einen Entwurf für das, was wir jetzt zu tun haben.
An vorderster Stelle ist das die Verteidigung der Meinungsfreiheit und die öffentliche Debatte von Angesicht zu Angesicht. Also die Folgen der digitalen Revolution, zu diesen Folgen zählt ja nicht zuletzt Blasenbildungen im Netz, Meinungsbildung, Gesinnungslagerbildung, die von vornherein antiplural sind, die zu Uniformisierungen führen, die einen Opportunitätsdruck aufbauen. Und das Gegengift und die Gegenstrategie kann nur sein, dass eine freie Debatte stattfindet, in der individuelle Positionen, Einzelpositionen hörbar sind und diese ideologische Lagerbildung damit aufgebrochen wird. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir endlich aus diesen Moralisierungen herauskommen. Wenn wir in einer Situation sind, in der sozusagen immer neue Opfergruppen sich als Gruppe konstituieren und damit Identitätspolitik betreiben und eine Polarisierung aufbauen zwischen wir sind die Opfer und das sind die Täter, das ist in der Regel dann auch die Mehrheitsgesellschaft, da kommen wir nicht weiter. Also erstmal sind es Kollektivierungsprozesse, die völlig dem zuwiderlaufen, was wir über Jahrhunderte errungen haben, nämlich die Selbstermächtigung von Individuen aus den Kollektiven, das ist ja eine Errungenschaft, dass man sich darüber nochmal im Klaren wird, ob wir nicht zurückfallen in Rudelbildungen, Anführern, Zujubeln in diesen Gruppenbildungen und eine Identitätspolitik betreiben, die wir auf der Linken haben, die wir auf der Rechten haben, die wir auch in islamistischen Kreisen haben, die natürlich völlig fatal ist und tatsächlich nicht nur gefährlich für den gesellschaftlichen Zusammenhang, sondern auch für die Demokratie ist.
Vielen Dank, Ulrike Ackermann. Wir sprachen über Ihr Buch »Das Schweigen der Mitte – Wege aus der Polarisierungsfalle«. Es liegt vor bei WBG Theis, 206 Seiten für 22 Euro.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.